Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blicken wir auf einen Begriff, Komplex, Diskurs, der so bedeutsam und wirkungsmächtig geworden ist. Die Identitätspolitik. Jetzt meldet sich dazu der Berliner Politikwissenschaftler und Hochschulprofessor Lars Distelhorst zu Wort. Viel besprochen war schon sein Buch über kulturelle Aneignung. Das Neue heißt jetzt Dekonstruiert Identitätspolitik und ein Neuansatz wird uns versprochen. Den wollen wir prüfen mit unserer Kritikerin und Kollegin Katharina Teutsch. Sie ist im Studio. Ich grüße dich.
Guten Hallo. Morgen.
Ja, vielleicht erstmal, Katharina, um die Voraussetzung für dieses Jahr doch analytische Unterfangen von Lars Distelhorst zu erklären, wenn wir über Identitätspolitik sprechen. Was ist da eigentlich genau mit gemeint und wieso will der Autor es dekonstruieren, also auf Deutsch auseinanderbauen?
Also Identitätspolitiker fordern die vollständige gesellschaftliche Anerkennung sogenannter marginalisierter Gruppen durch die Mehrheitsgesellschaft. Also sie fordern Chancengleichheit, ökonomische Gleichstellung, vor allem voran gesellschaftliche Sichtbarkeit. Darum geht es ganz oft und das können ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen sein. Zum Beispiel Menschen mit einer Migrationsgeschichte, queere Menschen, Transmenschen, aber auch alle anderen, die von der Normgesellschaft irgendwie abweichen und deswegen Diskriminierung erfahren haben oder auch noch Diskriminierung erfahren. Soweit so richtig? Heute muss man sagen, ist Identitätspolitik aber zu einem Kampfbegriff geworden. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil es um Verteilungskämpfe geht. Und da setzt jetzt Lars Distelhorst an, um zu zeigen, wie Identitätspolitikerinnen die Gesellschaft verändern wollen, nutzt er, Sie haben das Stichwort oder du hast das Stichwort gerade eben vorhin genannt, die Methode der Dekonstruktion. Und das war eine Methode, die so ab den 60er Jahren ganz viel bewegt hat in den Geistes- und in den Sozialwissenschaften. Da hat man nämlich angefangen zu schauen, wo kommen eigentlich die Gewissheiten in die Welt? Warum gibt es sprachliche Konventionen? Wie ist die Struktur hinter den Geschlechterkonventionen? Wie kommen unsere Moralvorstellungen zustande, unser Klassenbewusstsein und so weiter? Und dann hat man angefangen, das zu dekonstruieren, also auseinanderzubauen. Das heißt, man hat sich genau angeschaut, wer hat welche Interessen, möglicherweise auch unbewusste Interessen bei der Konstruktion von Geschlechtercodes. Und dann hat man einfach festgestellt, dass vieles eben sozial hergestellt ist. Das heißt, oder das hieß, dann aber auch im Umkehrschluss, dass Kultur, Sprache, Moral und so weiter, wenn sie hergestellt sind, immer auch veränderbar sind. Also das ist jetzt sehr, sehr verkürzt Dekonstruktion erklärt, aber ist, glaube ich, wichtig, um den Ansatz von Lars Distelhorst zu verstehen.
Aber noch einen Schritt noch zurück, Katharina. Wie argumentieren Identitätspolitiker denn, wenn sie als Gesellschaftstheoretiker dann auftreten?
Also Identitätspolitiker sind übrigens keine Politiker im herkömmlichen Sinne, sondern eher die intellektuelle
Aktivisten. Die Identitätspolitik vertreten.
Genau. Ja. Die haben sich in den vergangenen Jahren vor allem auf ein Feld begeben, nämlich auf das Feld der Sprache. Und genau da hat es dann ja auch mächtig gekracht. Also Stichwort N-Wort, Stichwort Gendern. Das hat Konservative und leider auch Rechte auf den Plan gerufen. Den Identitätspolitikern ging es dabei darum, den rassistischen und den patriarchalischen Geist nicht nur aus der Sprache, sondern auch aus den Sprechern und Sprecherinnen zu vertreiben. Das Problem ist jetzt aber, dass das Verständnis von Sprache dabei oft viel zu oberflächlich ist. Man pickt sich sozusagen das raus, was gerade passt, lädt die Forderung dann moralisch auf und erteilt Sprechberechtigung. Wer marginalisiert und damit betroffen ist, darf sprechen. Wer vermeintlich der Hegemonialklasse angehört, soll schweigen und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja, das stimmt. Die Art, wie wir sprechen, strukturiert die Art, wie wir denken. Also wenn wir ständig Texte lesen, in denen schwarze Menschen beispielsweise abgewertet werden, kann das dazu führen, dass wir das verinnerlichen. Andererseits ist die sprachwissenschaftliche Forschung da schon seit Jahrzehnten viel weiter. Das zeigt Distelhorst in seinem Buch. Performativität wäre dann Stichwort. Da geht es darum, dass Sprechen ja immer auch was Theaterhaftes hat, also Aufführungscharakter. Dafür braucht es eine Bühne, Zuschauer, Mitspieler, kulturelle Zustimmung. Wissenschaftlich ausgedrückt, jeder Sprechakt ist sozusagen auch immer offen für seine Resignifizierung. Und darum geht es Distelhorst nochmal so ein bisschen an diese konstruktivistische sprachwissenschaftliche Erkenntnis eben zu erinnern, dass Sprache eben nicht so was Festgetackertes ist, wo man sagen kann, das ist gutes Sprechen, das ist böses Sprechen, sondern dass es auch immer auf den Kontext und das Publikum und die Sprechersituation ankommt.
Katharina, kann man das eigentlich verstehen, dieses Buch, wenn man nicht sozusagen über dieses theoretische Rüstzeug der letzten 30 Jahre, also mit Dekonstruktion, ich vermute mal, dass der Poststrukturalismus auch noch irgendwie um die Ecke leuchtet, kann man das nachvollziehen?
Also man muss schon ein bisschen firm sein, ja, in diesen Diskursen. Es kommen wirklich alle wichtigen Helden und Heldinnen des Poststrukturalismus vor, also auch noch so ein Begriff, den wir jetzt hier nicht definieren können. der aber eng mit der Dekonstruktion zusammenhängt. Also Judith Butler kommt vor, es kommen Leute vor wie Pierre Bourdieu, der zum Beispiel den Klassenbegriff in Bezug auf Sprache ganz stark untersucht hat. Und auch da wieder, es geht eigentlich immer wieder darum zu zeigen, dass die Dekonstruktivisten immer gezeigt haben, ja, es gibt Machtverhältnisse, aber die Dinge sind, it's very complicated. Die Dinge hängen alle sehr auf eine komplizierte Art und Weise miteinander zusammen. Also auch der Marginalisierte würde dann den hegemonialen Menschen irgendwie legitimieren und umgekehrt. Und insofern lohnt es sich einfach nochmal in den Originaltexten, auf die sich ja viele Identitätspolitiker allerdings auf eine total oberflächliche Art und Weise beziehen, nochmal nachzulesen und zu schauen, wie vertrackt die Verhältnisse sind und wie man sie eben dann doch auch verändern kann, aber nur, indem man das Ganze in den Blick nimmt und ganz sicher nicht, indem man Leute aussortiert, Sprechberechtigung oder Sprachverbote erteilt.
Also dieses Buch ist erhellend, führt aber zu weiteren notwendigen Lektüren.
Ja, oder auch für mich war es eher nochmal eine Wiederbegegnung mit bestimmten Dingen, die ich auch mal in meinem eigenen Studium gelesen habe. Ich finde, das fasst da eigentlich ganz bündig zusammen. Das Buch ist durchaus zugänglich, aber es richtet sich an ein Publikum, was akademisch schon ein bisschen Hintergrundwissen hat, auf jeden Fall.
Dankeschön. Katharina Teutsch über Dekonstruiert Identitätspolitik. Ein Neuansatz, das Buch von Lars Distelhorst, jetzt erschienen, der Edition Nautilus mit 240 Seiten für 20 Euro.